SRF 2 Kultur.
Heute, 1. Juli 2014. Ein bedeutsamer Tag. Ab heute wird nämlich in unserem Land das gemeinsame Sorgerecht rechtskräftig. Ob ledig, verheiratet, getrennt oder geschieden, die gemeinsame Sorge für die Kinder wird zum Regelfall. Was bedeutet dieses neue Gesetz im Familienrecht? Welche Konsequenzen hat es? Welche Chancen birgt es? Und welche Kritik löst es aus? Darüber spreche ich mit der Sozialforscherin Margret Pürgisser. Die Zitate aus ihrem gut lesbaren und informativen Buch mit dem Titel »Gemeinsam Eltern bleiben, trotz Scheidung und Trennung« liest Jean-Luc Wicki. Sie hören Kontext, mein Name Cornelia Cassis. Margret Pürgisser, Sie sind Soziologin und Inhaberin des Institutes für Sozialforschung, Analyse und Beratung, ISAB. Seit einem Vierteljahrhundert forschen Sie in Sachen Gleichstellung, sozialem Wandel, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch anderen Themen, die sehr ans Lebendige gehen. Was bedeutet Ihnen dieser 1. Juli heute?
Ich denke, er ist eine Markierung. Und diese Markierung signalisiert, dass Eltern künftig für die Kinder immer gemeinsam verantwortlich bleiben, auch wenn sie sich allenfalls trennen oder scheiden.
Ein Meilenstein?
Ja, grundsätzlich vom Gesetz her gesehen könnte man es als Meilenstein bezeichnen.
Das neue Gesetz macht deutlich, dass Trennung und Scheidung keine Gründe sind, um die Eltern-Kind-Beziehung aufs Spiel zu setzen. Kinder lieben beide Eltern und leiden oft schwer unter deren Trennung.
Welche Ausstrahlung hat das neue Gesetz, die gemeinsame Sorge für das Kind bei Trennung oder Scheidung?
Es ist ein Symbol dafür, dass Elternschaft dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes oder bis zum Abschluss der Ausbildung gar und dass künftig das Kindeswohl verstärkt im Zentrum steht. Dass also bei Eltern, die sich scheiden oder trennen lassen, deren Konflikte nicht das ganze Geschehen dominieren dürfen, sondern dass auch in so schwierigen Situationen Eltern eigentlich ihr Bewusstsein darauf ausrichten müssen, dass Kinder involviert sind und Kinder auch spezielle Bedürfnisse haben.
Das Gesetz verdeutlicht die Haltung, dass das Kind ein Recht auf beide Eltern hat und dass man sich als Eltern nicht trennen kann. Es ist ein Signal, dass die Verantwortung für das Kind etwas Dauerhaftes ist, eine Verpflichtung, die bis zur Volljährigkeit oder zum Abschluss der Ausbildung dauert.
Das heißt, das Gesetz macht deutlich, es gilt zu trennen zwischen dem Ende der Partnerschaft und der Fortsetzung der elterlichen Verantwortung, was psychologisch relativ schwierig ist, aber vielleicht etwas leichter fällt, wenn das jetzt gesetzesmäßig auch so verankert wird. Das klingt modern, es klingt offen, aber es ist zu sagen, dass die Schweiz damit gar nicht so pionierhaft ist. Wie spät sind wir denn in der Schweiz dran mit diesem Paradigmawechsel?
Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, beispielsweise England, Frankreich, Österreich, Deutschland, auch Italien, hinken wir eigentlich hintendrein. Die haben das längst eingeführt und diese Erfahrungen zeigen auch, dass das in der Regel funktionieren kann.
Nun denkt man ja, dieser 1. Juli ist so der Anfang, der Tag X, ab dem alles anders wird. Aber es ist ja zu sagen, dass auch in den letzten Jahren immer mehr Menschen bereits eben auch vor dem 1. Juli jetzt schon das gemeinsame Sorgerecht beantragten.
Die Anzahl der geschiedenen Eltern, die freiwillig die gemeinsame elterliche Sorge ausüben, hat in den letzten Jahren zugenommen. Wählten im Jahr 2000 nur gerade 15% der Eltern die gemeinsame elterliche Sorge, so hat sich der Anteil seither rund verdreifacht. 2010 wurde die elterliche Sorge nach Scheidung in 50,6% der Fälle an die Mutter übertragen, in 3,8% dem Vater und in 45,6% beiden Eltern gemeinsam.
Die gemeinsame Sorge für die Kinder scheint also einer zunehmenden Zahl von Trennungs- oder scheidungswilligen Paaren die passende Form, die adäquate, stimmige Form zu sein. Das klingt nach großem Einverständnis, dem ist aber nicht so. Es gibt Gegenwind von mehreren Seiten. beispielsweise von Frauenorganisationen. Aus welchem Grund, Frau Bürgesser?
Gut, ich denke, die Frauen hatten ja bis anhin, wenn sie sich scheiden ließen und auch bei Trennungen nach einem Konkubinat, die Möglichkeit, die alleinige elterliche Sorge für sich zu beanspruchen. Der Mann war dann zwangsläufig der Besuchsvater und Ernährervater. Und somit hatten die Frauen doch eine gewisse Macht in der Hand. Und diese Macht wurde in bestimmten Fällen dann auch ausgenutzt, um eben bezüglich Unterhalt oder Besuchsrecht Druck auszuüben. Und wenn Männer bis anhin den Wunsch äußerten, mit der geschiedenen Frau zusammen die elterliche Sorge zu teilen, dann konnte sie auch das als mögliches Druckmittel ausnutzen. Das wird künftig nicht mehr möglich sein. Es ist also in einem gewissen Sinne schon ein Machtverlust für die Frauen.
Aber man kann ja auch sagen, dass viele Frauen vermutlich auch zu Recht befürchteten, dass erstens sie durch die Scheidung oder Trennung ein Armutsrisiko trifft und zweitens, dass das nur pro forma geteilt wird, tatsächlich dann aber die Obhut immer an ihnen ist und sie keine beruflichen Chancen haben.
Die Frage des Unterhalts, also des Armutrisikos, das ist ja, wird ja in einer separaten Vorlage jetzt revidiert. Die gemeinsame elterliche Sorge regelt eigentlich keine finanziellen Sachen, sondern die Frage, wo das Kind lebt und wer die elterliche Verantwortung wahrnimmt. Und gemeinsame elterliche Sorge heißt im Grunde zuallererst, dass die Verantwortung von beiden Eltern gemeinsam wahrgenommen wird. Und das schließt nicht aus, dass das Kind ausschließlich bei der oder fast ausschließlich bei der Mutter wohnt und dass die Mutter dann trotzdem über die Entscheidungen, die den Alltag betreffen, allein entscheiden kann.
Also dass sie die alleinige Obhut hat, würde das dann rechtlich heißen. Sie haben von Machtverlust gesprochen der Frauen. Da könnte man sagen, ja, dann ist es vielleicht eine männerfreundliche Gesetzeserneuerung. Aber Gegenwind gibt und gab es auch von Väterorganisationen. Warum ist für einzelne Väter das gemeinsame Sorgerecht nicht das Ei des Kolumbus?
So wie ich es wahrgenommen habe, sind die wesentlichen Männer- und Väterorganisationen mit der jetzigen Vorlage eigentlich recht zufrieden. Es ist ihnen einfach nicht genug.
Was möchten Sie noch mehr?
Sie möchten darüber hinaus, dass die traditionelle Rollenteilung in Frage gestellt und aufgeweicht wird. Das heißt, dass die Obhut nicht mehr so selbstverständlich bei der Frau angesiedelt wird, sondern sie statt nur besuchen auch mit betreuen können. Und sie möchten darüber hinaus auch einen Vaterschaftsurlaub, was ihnen bis jetzt nicht ermöglicht wurde. Aber das hat eigentlich mit dem gemeinsamen Sorgerecht, mit der Gesetzesvorlage jetzt direkt nichts zu tun.
Sondern mit dem Verständnis von Vaterschaft allgemein.
Das Prinzip der gemeinsamen elterlichen Sorge sagt wenig über die effektive Betreuung der Kinder aus. Die Obhut wird vom Gericht in den meisten Fällen jenem Elternteil zugewiesen, der die Kinder im Alltag betreut. Dieser entscheidet auch über die für die Alltagsgestaltung wichtigen Fragen: Kleider, Essen, Freizeitgestaltung etc. Über sogenannte wichtige Fragen entscheiden die Eltern aber gemeinsam. Dazu gehören insbesondere Fragen bezüglich Religion, medizinische Behandlungen, Schul- und Wohnsitzwahl.
Margit Bürgesser, nun braucht es für Laien Klärung. Wichtige Begriffe in diesem neuen Gesetz sind Sorge, wir haben von gemeinsamer Sorge gesprochen, Obhut und Unterhalt. Wie unterscheiden sich diese sich ein bisschen ähnelnden Begriffe ganz präzise? Sorge.
Also ich mache hier meine persönliche Unterscheidung, um es einfach auszudrücken. Mit Sorge meine ich Verantwortung. Also das ist eher eine abstrakte Definition. Das heißt, Vater wie Mutter sind in der Pflicht, für ihre Kinder zu sorgen, solange sie diese elterliche Fürsorge und Betreuung brauchen.
Mit dem Inkrafttreten des revidierten Rechts am 1. Juli 2014 gilt die gemeinsame elterliche Sorge nicht nur für verheiratete Eltern. Auch für unverheiratete, getrennt lebende und geschiedene Eltern ist sie künftig der Regelfall. Paare können sich also trennen, doch sie bleiben weiterhin gemeinsam in der Verantwortung für ihre Kinder. Es gibt künftig keine Grundlage mehr, einem Elternteil die elterliche Sorge vorzuenthalten, es sei denn aus Gründen des Kindeswohls.
Obhut meint, wo Kinder leben, bei wem sie leben, mit wem sie den Alltag teilen. Und das ist die Dimension des Alltags. Und im Unterhalt geht es um die Finanzen, die zum Leben nötig sind, und um die Finanzflüsse, die fließen, wenn sich ein Paar trennt und in der Regel derjenige, der ein höheres Einkommen hat und weniger betreut, dem anderen, der viel Betreuung hat und deshalb wenig verdienen kann, eben von seinem Geld was abgeben muss.
Punkto Unterhalt wurde vor 12 Tagen am 19. Juni auch im Nationalrat debattiert. Der Nationalrat heißt neue Regeln zum Kindesunterhalt gut. Danach sind die Kinder von unverheirateten Eltern den Kindern von einem verheirateten Elternpaar gleichgestellt. Somit hat der Nationalrat am 19. Juni Gesetzesänderungen gutgeheißen, die für ledige Väter neue Pflichten bringen. Es tut sich also viel zurzeit im schweizerischen Zivil- und Familienrecht. Heute ist der 1. Juli, Sie hören Kontext, und ab heute tritt das neue Sorgerecht in Kraft. Die gemeinsame Sorge für getrennte und geschiedene Elternpaare als Regelfall. Ich bin im Gespräch mit der Soziologin Margret Börgisser. Von ihr ist vor kurzem ein sehr informatives, leicht lesbares Buch erschienen mit dem Titel »Gemeinsam Eltern bleiben, trotz Trennung oder Scheidung«. Die eben gemachte Unterscheidung zwischen Sorge, Obhut und Unterhalt macht klar, auch die gemeinsame Sorge als Regelfall für geschiedene und getrennte Eltern ist nicht frei von Zündstoff. Margret Börgisser ist aber das Gelingen der gemeinsamen Elternschaft trotz gescheiterter Liebe ein wichtiges Anliegen. In ihrem Buch ist denn auch zu erfahren, dass 90-95% der Paare, ob verheiratet oder unverheiratet, einvernehmlich geschieden oder getrennt werden. Ist das das Verdienst der Mediation, eine Art Schlichtungskunst in der Krise?
Ja, ich denke schon, sofern Paare eine Mediation überhaupt in Anspruch nehmen. Also um die Einsicht zu haben, dass man eine Mediation brauchen könnte, muss man auch schon über eine gewisse Reife verfügen. Also das ist eine Klientel, die schon recht gut gerüstet ist für solche Partnerschaftskrisen. Es gibt aber auch die anderen, die nicht auf die Idee kommen, sie würden Hilfe brauchen, obwohl sie sehr verstrickt sind in ihre Probleme. Und ich denke, das sind die schwierigeren Fälle. Also eine Mediation ist eine sicher zeitgemäße und erfolgversprechende Methode, einen Schritt weiter zu kommen.
Es ist eine Schlichtungskunst und dazu ist in Ihrem Buch zu den Grundsätzen zu lesen.
Welche Grundsätze gelten in der Mediation? Erstens Vertraulichkeit. Die Beteiligten und die Mediationsperson verpflichten sich zu Stillschweigen über den Inhalt der Gespräche. Zweitens Offenheit. Wichtige Informationen werden offengelegt. Drittens Selbstbestimmung. Die Mediationsperson hat in der Sache keine Entscheidungskompetenz. Viertens Vermeiden von Verletzungen. Unterbrechungen, Beschimpfungen etc. sind zu unterlassen. Fünftens Neutralität. Die Mediationsperson darf keine eigenen Interessen verfolgen und keine Partei bevorzugen. Sechstens Freiwilligkeit. Ein Abbruch der Verhandlungen ist jederzeit möglich.
Frau Börgisser, wir haben es gehört. Bei der Hälfte aller Scheidungen sind Kinder mit involviert. So ganz explizit haben wir noch ganz wenig vom Kindeswohl gesprochen. Was bedeutet die Neuerung ganz allgemein gesagt für die Kinder?
Die Position der Kinder wird gestärkt. Das Kindeswohl wird eigentlich ins Zentrum der ganzen Diskussion gerückt. Das Gesetz sagt, Kinder sollen geschützt werden vor den negativen Folgen von Trennungen und Scheidungen. Und der bisher abwesende Elternteil, das war häufig der Vater, soll vermehrt eben an den wichtigen Entscheidungen mitbeteiligt sein.
Was sind die wichtigen Entscheidungen?
Das sind eben grundsätzliche Fragen zu Religion, medizinischer Betreuung, schulischer Ausbildung. Also ich würde dem sagen, das sind die wichtigen Weichenstellungen im Leben eines Kindes. Da muss man den Ex-Partner einfach einbeziehen.
Was heißt Wahrung des Kindeswohls? Damit die familiäre Reorganisation nach Trennung oder Scheidung gelingen und die Eltern-Kind-Beziehung erhalten bleiben kann, ist es wichtig, die Kinder ihrem Alter entsprechend zu informieren. Das ist keine Ermessensfrage der Erwachsenen, sondern ein Anspruch, der sich aus der UNO-Kinderrechtskonvention Artikel 3 ableitet. Dort heißt es, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen, der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Die Wahrung des Kinderwohls beinhaltet drei Rechte: das Recht auf Information, das Recht auf Beteiligung und das Recht, dass die kindlichen Interessen und Bedürfnisse bei allen Entscheidungen und Handlungen der Erwachsenen, die es betreffen, in den Mittelpunkt gestellt werden.
Die UNO-Kinderrechtskonvention sieht die Teilhabe, die Mitsprache des Kindes vor in allem, was für sein Leben zentral ist, Margret Bürgisse. Die Trennung oder eine Scheidung ist für jedes Kind zentral. Trotzdem werden nur 10% der Kinder vor Gericht angehört, was sie über diesen Lebenswechsel denken. Warum denn?
Zum einen kann es sein, weil die Kinder zu klein sind. Also die Kinder brauchen ein gewisses Alter, damit man vor Gericht mit ihnen über das, was sie erleben, reden kann. Dieses Alter wird von Experten aber doch schon relativ früh angesetzt. So etwa im Kindergartenalter könnte man so ein Gespräch führen. Selbstverständlich durch Personal, das dafür qualifiziert ist. Aber bis heute sind effektiv viele Gerichte nicht fähig oder nicht willens, diese Anhörungen auch wirklich durchzuführen.
Warum nicht?
Viele haben einfach zu wenig Erfahrung bis jetzt, weil sie diese Vorschrift bis jetzt nicht umgesetzt haben. Und bei vielen fehlen die Ressourcen. Sie sehen sich so unter Druck, dass sie das halt dann doch nicht machen. Aber ich denke, der Trend ist schon so, dass das vermehrt kommen muss. Und vielleicht trägt das neue Gesetz sogar dazu bei, diese Notwendigkeit auch ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, die an den Gerichten arbeiten.
Sie denken also, die Verbindlichkeit für die Gerichte nimmt zu durch dieses neue Gesetz der gemeinsamen Sorge.
Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich könnte es mir vorstellen, ja.
Also die Anhörung vor Gericht ist eine Möglichkeit der Partizipation der Kinder, deren Eltern sich trennen. Eine andere Möglichkeit der Teilhabe ist beispielsweise das Dabeisein bei der Mediation oder das Einbezogensein bei der Mediation. Was halten Sie davon?
Ich denke, das ist eine sehr gute Möglichkeit, dass Fachleute, welche mit den Eltern arbeiten, auch das Kind einmal anhören. Es können auch Paartherapeuten sein. Viele Eltern suchen ja mal einen Therapeuten auf oder eine Therapeutin. Das können auch Kinderärzte oder Kinderpsychologen, Schulpsychologen sein. Es sollten einfach qualifizierte Personen sein, zu denen das Kind Vertrauen schöpfen kann und die in der Lage sind, seine spezielle Sicht aufzunehmen und dann in geeigneter Form auch den Eltern weiterzugeben.
Und wenn es glückt, wunderbar. Wir haben es gesagt, in der großen Mehrzahl der Scheidungen und Trennungen geschieht eine einvernehmliche Lösung, auch wenn die Krise nicht wegzureden ist. Aber man findet einen Weg. Wir haben jetzt noch nicht über die 5-10% der strittigen Fälle von Trennungen und Scheidungen gesprochen. Was sind denn die häufigsten Gründe für einen Rosenkrieg?
Ich stelle mir vor, dass es sehr oft um Geld geht. Das kann heißen, es geht um Leute, die über sehr viel Geld verfügen und darum streiten, wie es verteilt werden soll. Es kann aber auch sein, dass Leute im Gegenteil wenig Geld haben und existenziell dann an ihre Grenze kommen bei einer Scheidung und darum gestritten wird, wie überhaupt diese beiden neuen Familien leben können von dem Wenigen, was da ist. Und dann denke ich, ist oft verletzter Stolz im Spiel und Wut und Kränkung über was erlebt wurde und was man dem Partner nicht verzeihen kann. Und dieser Scheidungskrieg, der wird dann eigentlich zu einer Ersatzplattform, wo man versucht, den Partner zurückzuzahlen.
Indem man, wenn man schon nicht mehr in Liebe verbunden ist, in Hass verbunden bleibt.
Sie sagen es, genau so ist es.
Was sagen Sie einem, der sagt, das gemeinsame Sorgerecht ist nur ein Anfang?
Ich denke, es ist richtig, aber es kann nicht alle Probleme lösen. Also das, was geschehen muss, geschieht ja auf der Ebene der Familie oder des Paares. Hier muss die Einsicht und der Wille wachsen, die Kinder nicht zu vergessen in einer schwierigen Situation wie Trennung und Scheidung. Aber wenn immer mehr Paare eben wirklich die Absicht, die mit in diesem Gesetz drinsteckt, im Alltag umsetzen, dann kommt auch wie eine andere Scheidungskultur zustande, eine kinderfreundliche Trennungs- und Scheidungskultur. Und dann hätte dieses Gesetz doch etwas Positives bewirkt.
Was stellen Sie sich unter kinderfreundlicher, offenerer Scheidungskultur beispielsweise vor?
Dass Eltern genau hinschauen, was mit den Kindern passiert, wenn sie ihm erzählen, dass sie ihre Partnerschaft auflösen möchten, dass sie seine Sorgen, seine Ängste, sein Schweigen, seine Trauer wahrnehmen und ernst nehmen und dass sie es auch fragen, was bedeutet es für dich? Und hast du eine Idee, wie es weitergehen sollte? Was möchtest du, dass in deinem Leben bleibt, erhalten bleibt? Und was denkst du, kann sich verändern? Es zeigt sich eben, dass Kinder sehr an ihrem Alltag hängen, an ihren Haustieren, ihren Gespänli, ihrem Schulweg, ihren Hobbys. Und es nicht so gern haben, wenn durch so eine Entscheidung alles auf den Kopf gestellt wird. Und eben, was ja ganz zentral ist, wir haben nicht so viel jetzt davon gesprochen, aber ich möchte das doch jetzt ausdrücklich noch erwähnen, dass die Beziehung zum Vater erhalten bleibt. In der Regel ist es ja der Vater, der nicht mehr in der Familie lebt, dass der Vater weiter zur Familie gehört, auch wenn er jetzt an einem neuen Ort zu Hause ist, dass die Kinder ihn als gleichwertigen Elternteil lieben dürfen und besuchen dürfen und im Idealfall der Vater vielleicht auch einen Teil der Betreuung weiterhin selber wahrnimmt.
Es sei denn, er schädigt das Kindeswohl, beispielsweise ein kindsmisshandelnder Mann oder ein sexuell ausbeutender Vater.
Genau. Also ich möchte keineswegs jetzt da ein rosarotes Szenario malen. Gar nicht. Es gibt diese wirklich schwerwiegenden Fälle, wo Kinder in schrecklichen Verhältnissen leben und wo ja die Behörden dann unter Umständen auch durchgreifen müssen und sogar einen Sorgerechtsentzug anordnen müssen. Aber in der Mehrheit der Fälle darf man den Eltern zutrauen, dass sie es schaffen, dieses Gesetz auch umzusetzen.
Sie haben von Scheidungskultur, von künftiger, kinderfreundlicher, auch familienfreundlicher Scheidungskultur gesprochen. Würde dazu auch gehören, dass das, was man mal einmal festgelegt hat, zum Beispiel im Alter des Kindes von 5 Jahren, möglicherweise, wenn es 12 ist, auch wieder ganz anders aussehen kann, angepasst eben sein Aufwachsen?
Unbedingt. Unbedingt. Es müssen Lösungen gefunden werden, die mit dem Kind mitwachsen können und auch sich an Situationen anpassen, die man ja bei der Trennung und der Scheidung vielleicht gar nicht so genau vor Augen hat. Also wenn eine Patchwork-Familie entsteht, da kommen vielleicht neue Großeltern auch mit ins Spiel. Das kann man nicht absehen, was dann nötig ist an Veränderungen. Aber dafür sollte man wirklich offen sein.
Margret Bürgisser, Sie haben sich sehr tief Gedanken gemacht. Sie haben mit sehr vielen unterschiedlichen Experten gesprochen. Die alle kommen auch zu Wort in Ihrem Buch. Wir haben einiges Wesentliches jetzt zur Sprache gebracht. Was ist Ihnen noch wichtig zu ergänzen? Haben wir etwas Wesentliches verpasst?
Was mir wichtig ist, und das ist ja auch ein Thema von meinen früheren Forschungen, darum greife ich es gerne wieder auf bei dieser Gelegenheit, ist, die Paare zu ermutigen, doch eine partnerschaftliche Rollenteilung mindestens zu prüfen. Und zwar nicht erst, wenn die Ehe auseinandergeht, sondern schon früher, wenn man eine Familie gründet. Dass also von Anfang an eben die Betreuung und die Verantwortung auch für den Gelderwerb von beiden wahrgenommen wird. Und das schafft einfach eine ausgeglichenere Position. Und es ist auch im Sinne der Gleichstellung, die ja in Bezug auf die Rollenteilung immer noch sehr stark hinterherhinkt. Und wenn dann so eine Beziehung auseinandergeht, aber meine Studien stärken die Vermutung, dass diese Ehen eben stabiler sind als andere. Aber wenn so eine Ehe auseinandergeht, dann hat sich das eben auch schon eingespielt, dass der Vater wirklich mit den Kindern umgehen und sie betreuen kann. Und dann ist es einfacher, das Modell abzuändern und das einfach auf zwei verschiedene Wohnsitze zu verteilen.
Das sagt Margit Pürgisser am 1. Juli 2014, am Tag des Inkrafttretens des gemeinsamen Sorgerechts für alle Eltern als Regelfall. Margit Pürgisser ist Soziologin und Inhaberin des Instituts für Sozialforschung, Analyse und Beratung, ISAB. Seit rund 25 Jahren forscht sie über sozialen Wandel, Gleichstellung, Alter und andere Themen, die ans Lebendige gehen. Von ihr ist vor kurzem ein Buch mit Informationen zum neuen Sorgerecht erschienen. Es heißt »Gemeinsam Eltern bleiben, trotz Trennung und Scheidung«. Erschienen ist es im Bildungsverlag HEP. Jean-Luc Wicki hat die Zitate daraus gelesen, in einer Sendung von Cornelia Kasis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.